Preventa. Aktuelles aus dem Arbeitsschutz für mehr Gesundheit im Job.
Ingo, ich stelle dir kurz eine Frage und ich will, dass du sie wirklich ehrlich beantwortest.
Oh Gott. Immer wenn du so anfängst, wird's entweder sehr, sehr gut oder sehr, sehr unangenehm.
Heute beides. Wie viele Gefährdungsbeurteilungen hast du in deiner Karriere gesehen, die wirklich gut waren? Also wirklich vollständig, mit allem drin, schön formatiert, ausgedruckt, abgeheftet.
Boah, einige hundert bestimmt.
Und wie viele davon haben tatsächlich etwas verändert? Also, wo danach irgendjemand irgendetwas in irgendeinem Betrieb wirklich anders gemacht hat?
Okay, ich verstehe, wohin das geht.
Ja, hallo und herzlich willkommen zum Preventa Arbeitsschutz Podcast.
Wir reden heute über eines der größten ungelösten Probleme im Arbeitsschutz. Und ich sage das als jemand, der Sicherheitsingenieur ist und der eigentlich genau diesen Kram liebt. Das Problem heißt Maßnahmenfriedhof.
Erkläre das mal für Menschen, die nicht jeden Tag in Betrieben unterwegs sind.
Okay. Stell dir vor, du machst eine Gefährdungsbeurteilung. Du gehst durch den Betrieb, du redest mit den Leuten, du erkennst, hier ist eine Gefährdung. Rutschige Bodenstelle. Keine Absaugung an der Maschine. Psychische Überlastung im Team. Was auch immer. Du schreibst das auf. Du schreibst dazu Maßnahme erforderlich. Vielleicht sogar bis Quartal 3. Und Herr Müller ist zuständig.
Das klingt vernünftig.
Ja, und dann? Gar nichts. Das Dokument landet im Ordner. Herr Müller hat keine Ahnung, dass er zuständig ist, weil ihm das niemand gesagt hat. Oder er weiß es, aber er hat keine Ressourcen. Oder er hat es mal kurz angeschaut und gedacht, boah, das klärt sich bestimmt von selbst. Und 3 Jahre später kommt der nächste Betriebsbegehungsrundgang und dieselbe Maßnahme steht wieder drin. Wir nennen sowas Zombie-Maßnahme.
Ich nenne das gerne The List That Nobody Reads. Ich war neulich in einem mittelgroßen Produktionsbetrieb. Ein wirklich engagierter Sicherheitsbeauftragter, guter Typ, macht seinen Job mit Herzblut. Aber als ich fragte, wie er verfolgt, ob Maßnahmen wirklich umgesetzt wurden, hat er mir eine Excel-Tabelle gezeigt mit 847 Einträgen.
847?
847. Farblich hinterlegt. Spalte erledigt. Bei 34% ein Häkchen. Der Rest offen. Manche Einträge waren aus dem Jahr 2018.
Oh, das ist nicht mal mehr ein Friedhof. Das ist schon ein archäologisches Ausgrabungsgelände.
Genau. Und das Tragische daran? Der Mann hat sich echt Mühe gegeben. Er hat dokumentiert. Er hat alles aufgeschrieben. Das ist exakt das, was wir von ihm verlangen. Und trotzdem funktioniert das System nicht.
Weil Dokumentieren und Verfolgen 2 verschiedene Dinge sind. Das ist der Kerngedanke dieser Folge. Und ihr könnt das gerne als Zitat screenshotten.
Lass uns kurz auf den normativen Rahmen eingehen, weil ich glaube, viele wissen gar nicht, wie klar das eigentlich geregelt ist.
Absolut. Also, das Arbeitsschutzgesetz. Da gibt's die Paragraphen 5, Paragraph 6, Paragraph 7. Das ist eigentlich ziemlich eindeutig. Da steht, Gefährdungen ermitteln, Maßnahmen festlegen, umsetzen, Wirksamkeit prüfen, dokumentieren und bei Bedarf anpassen. Das ist ein Kreislauf, kein einmaliger Akt.
Und die DEGU-Vorschrift 1 sagt dasselbe. Maßnahmen planen, organisieren, durchführen, anpassen. Wirksamkeit kontrollieren. Wirksamkeit. Dieses Wort ist entscheidend.
Und was macht die Praxis draus?
Meistens Maßnahmen festlegen. Punkt. Ende der Geschichte. Der Teil mit Wirksamkeit prüfen, den überspringen wir großzügig.
Das ist, als würde ein Arzt dir ein Medikament verschreiben, du nimmst es eine Woche und beim nächsten Termin fragt er dich nicht, ob es gewirkt hat, ob du irgendwelche Nebenwirkungen hattest oder ob du es überhaupt genommen hast.
Als Ärztin sage ich, das passiert leider auch.
Fair point. Aber im Arbeitsschutz ist das strukturell angelegt. Wir haben diese Illusion, dass das Aufschreiben einer Maßnahme bedeutet, dass sie passiert. Aber das tut sie nicht.
Und die Zahlen belegen das. Die GDA, das ist die gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie, hat 2023/24 eine große Betriebsbefragung gemacht. Ergebnis: Fast ein Drittel der Betriebe macht überhaupt keine Gefährdungsbeurteilung. Und von denen, die sie machen, 37% sehen keinen oder nur geringen Nutzen.
Oh, 37%, das ist mehr als ein Drittel. Die machen das, weil sie müssen, nicht weil sie glauben, dass es was bringt.
Ja, und das ist genau das Problem, über das wir heute reden. Nicht die böswilligen Unternehmen, die gar nichts tun, sondern die Gutgemeinten, die alles aufschreiben und dann trotzdem nichts passiert. Das ist der eigentliche Maßnahmenfriedhof.
Gut, ich will 5 konkrete Muster nennen, die ich immer wieder sehe. 5 Todsünden sozusagen.
Oh, ich liebe das. Das klingt wie ein biblisches Thema, aber für EHS-Nerds.
Todsünde Nummer 1. Die To-Do-Liste als einziges System. Ich sage nicht, dass To-Do-Listen böse sind, aber eine To-Do-Liste ohne klare Verantwortlichkeit, ohne Frist, ohne Eskalationslogik, ohne Wirksamkeitsprüfung, das ist wie ein Wunschzettel zu Weihnachten. Du schreibst drauf, was du dir wünschst, und dann hoffst du.
Todsünde Nummer 2. Keine klare Verantwortlichkeit. Zuständig EHS-Abteilung. Das bedeutet niemand. Wenn alle zuständig sind, ist es niemand. Die Forschung zu Verantwortlichkeitsstrukturen und so weiter ist da völlig eindeutig. Jede Maßnahme braucht eine Person, die sie umsetzt, den Owner, und eine Person, die dafür den Kopf hinhält, den Accountable. Das sind oft verschiedene Menschen.
Denn Nummer 3. Keine Risikopriorisierung. Wenn auf deiner Liste eine kaputte Leuchte und ein ungesicherter Gefahrstofflagerplatz nebeneinander stehen und beide den Status offen haben, dann hast du ein Problem. Nicht alle Maßnahmen sind gleich dringend. Hohe Risiken brauchen kurze Fristen und Managementaufmerksamkeit. Niedrige Risiken können warten. Wer alles gleich behandelt, behandelt nichts richtig.
Todsünde Nummer 4. Keine Wirksamkeitsprüfung. Das ist der absolute Klassiker. Die Maßnahme gilt als erledigt, wenn sie umgesetzt wurde. Punkt. Aber hat sie gewirkt? Hat sich das Risiko wirklich reduziert? Beim Gefahrstofflagerplatz wurde die Lüftung eingebaut und funktioniert sie auch wirklich? Bei psychischer Belastung hat die Team-Reorganisation die Überlastung tatsächlich gesenkt?
Wirksamkeitsprüfung klingt bürokratisch, ist es aber gar nicht. Es ist einfach die Frage, hat das, was wir gemacht haben, tatsächlich funktioniert? Das ist die klinische Denkweise, die alle Ärzte kennen.
Und Todsünde Nummer 5. Kein Audit-Trail. Wenn morgen ein Arbeitsinspektor kommt und fragt, wann wurde diese Maßnahme beschlossen, wer hat sie verantwortet, wann wurde sie umgesetzt, wie wurde die Wirksamkeit nachgewiesen, kannst du das lückenlos beantworten? Bei den meisten Betrieben nein.
Und das ist dann nicht nur ein organisatorisches Problem, das ist dann ein rechtliches Problem.
Okay, genug Diagnose. Reden wir über Therapie. Wie funktioniert was wirklich?
Die kurze Antwort: Kein einzelnes Werkzeug rettet euch. Es gibt keine App, die das Problem löst. Die lange Antwort ist interessanter.
Der belastbarste Ansatz, den wir aus der Forschung und aus der Praxis kennen, ist eine Kombination. Erstens, ein zentrales Maßnahmenregister. Nicht eine Excel-Liste, nicht ein Ordner, nicht 5 verschiedene Systeme in 5 Abteilungen. Ein Register mit eindeutiger Maßnahmen-ID, Risikobezug, Owner, Fälligkeitsdatum, Statushistorie, Nachweis der Umsetzung und einem Feld für die Wirksamkeitsprüfung.
Das klingt zwar aufwendig und das ist es am Anfang auch, aber am Ende zahlt es sich aus.
Zweitens, eine klare Rollenmatrix. Wer ist responsible, macht die Arbeit? Wer ist accountable, hält den Kopf hin? Wer wird consulted, hat das Fachwissen? Wer wird informed, muss es wissen? Das nennt sich RACI. Das ist kein IT-Konzept, das ist Governance-Handwerk.
Drittens, risikobasierte Priorisierung. Deine höchsten Risiken bekommen die kürzesten Fristen und die meiste Managementaufmerksamkeit. Das klingt selbstverständlich, ist es aber erstaunlich selten in der Praxis.
Und viertens, der PDCA-Zyklus als übergeordnete Logik. Plan, Do, Check, Act. Maßnahmen planen, umsetzen, Wirksamkeit kontrollieren, anpassen oder standardisieren. Das ist nicht neu. Deeming hat das in den 50er Jahren entwickelt. Aber es ist nach wie vor der beste konzeptuelle Rahmen für kontinuierliche Verbesserung.
Und das ist übrigens auch der Rahmen hinter der ISO 45001, dem internationalen Standard für Arbeitsschutzmanagementsysteme. Der verlangt genau das: Gefährdungsidentifikation, Aktionsplanung, Hierarchie der Maßnahmen, Monitoring und Messung, Korrekturmaßnahmen. Das ist kein bürokratischer Papiertiger. Das ist ein Qualitätskreislauf.
Ich liebe die Analogie zum klinischen Qualitätsmanagement. In der Medizin würde niemand akzeptieren, dass eine Behandlung erledigt ist, weil wir sie verschrieben haben. Wir prüfen nach, wir passen an, wir lernen.
Ah, warum machen wir das im Arbeitsschutz so selten?
Weil es anstrengend ist, weil es Ressourcen braucht, weil Führungskräfte oft nicht sehen, was es bringt.
Genau. Und das ist auch der Kern des kulturellen Problems, über das wir jetzt reden müssen.
Lass mich mal eine provokante These aufstellen. Die Gefährdungsbeurteilung ist in vielen Betrieben ein Compliance-Ritual, kein Schutzinstrument.
Ich würde da nicht widersprechen.
Man macht es, weil man muss. Weil der Arbeitsinspektor kommen könnte. Weil die BG es beim nächsten Audit sehen will. Nicht, weil man wirklich glaubt, dass es Menschen schützt.
Und das merken die Beschäftigten. Die sehen, dass der Betriebsbegehungsausgang war, das, was aufgeschrieben wurde. Und dass sich danach nichts ändert. Das ist der perfekte Weg, das Vertrauen der Belegschaft in den Arbeitsschutz komplett zu zerstören.
Was dann dazu führt, dass beim nächsten Betriebsbegehungsrundgang niemand mehr ehrlich sagt, was die echten Probleme sind, weil wozu? Es ändert ja sowieso nichts.
Das ist ein Teufelskreis. Und der einzige Weg raus ist, Maßnahmen tatsächlich umsetzen, sichtbar umsetzen und dann kommunizieren, ihr habt gesagt, da ist ein Problem, wir haben es geändert, hier ist was passiert.
Das klingt simpel, aber es ist kulturell enorm wirkungsvoll. Es zeigt, wir nehmen das ernst. Eure Meldungen haben Konsequenzen, positive Konsequenzen.
Und das ist auch der Grund, warum wir das Thema heute nicht nur als der Maßnahmenfriedhof tituliert haben, sondern auch einen Untertitel, wie aus Arbeitsschutzpapier echte Schutzwirkung wird. Es geht um diese Brücke von der Erkenntnis zur Wirkung.
Kommen wir kurz zu den Werkzeugen, weil ich weiß, dass viele, die uns gerade zuhören, jetzt denken, okay, und welches Tool soll ich jetzt kaufen?
Die ehrliche Antwort ist, das kommt darauf an. Ich weiß, das klingt jetzt ziemlich unbefriedigend.
Das ist die ärztliche Standardantwort. Das kommt darauf an.
Aber es stimmt. Die entscheidende Weichenstellung ist nicht Cloud oder lokal, nicht günstig oder teuer. Die Frage ist allgemeines Aufgabenmanagement oder eine spezialisierte ERS-Software?
Kleiner Betrieb, überschaubarer Scope. Ihr habt schon Microsoft 365. Dann kann Microsoft Planner mit etwas Power Automate völlig ausreichen. Bei einem mittleren Unternehmen, mehrere Standorte, Audits, Gefahrstoffe, komplexe technische Maßnahmen, dann lohnt sich eine spezialisierte Lösung wie Quantic, DonSafe oder Lumiform. Systeme, die Maßnahmen, Audits, Gefährdung und Vorfälle nativ miteinander verknüpfen.
Das Wichtigste an jedem Tool, es muss 5 Dinge können. Eindeutige Maßnahmen-ID, Statushistorie mit Zeitstempeln, Frist- und Eskalationsmanagement, Nachweis der Umsetzung und ein Feld für die Wirksamkeitsprüfung. Alles andere ist nice to have.
Und natürlich die Kennzahlen, weil was ich nicht messe, kann ich nicht steuern. Was sollte man messen?
Die wichtigsten 5. Erstens, Erledigungsquote. Wie viel Prozent der fälligen Maßnahmen sind auch wirklich erledigt? Zweitens, überfälligen Quote. Wie viel Prozent der offenen Maßnahmen sind schon über die Deadline hinaus? Das ist der beste Frühwarnindikator für Ressourcen- und Führungsprobleme.
Drittens, die Wirksamkeitsquote. Von den geschlossenen Maßnahmen, bei wie vielen wurde die Wirksamkeit wirklich überprüft und bestätigt? Viertens, die Reopen Rate. Wie oft werden Maßnahmen wieder geöffnet, weil sie beim ersten Mal nicht richtig umgesetzt oder nicht wirksam waren?
Und fünftens, und das ist mein persönlicher Favorit, die Pflichtfeldvollständigkeit. Wie viel Prozent aller Maßnahmen haben wirklich einen Owner, eine Frist, eine Risikoklasse und Umsetzungsnachweis eingetragen? Das zeigt dir die Datenqualität. Und schlechte Datenqualität ist der Hauptgrund, warum Maßnahmensysteme im Alltag scheitern.
Weil eine Maßnahme ohne Owner eine Wunschvorstellung ist. Und eine Maßnahme ohne Frist ist eine ewige Absichtserklärung.
Kurzer Einschub, weil das oft vergessen wird. Die optimale Maßnahmenverfolgung ist oft auch branchenabhängig.
In der Industrie dominieren technische Maßnahmen, Arbeitsmittelprüfung, Gefahrstoffe, Instandhaltung. Da braucht man eine enge Kopplung zwischen Maßnahme, Prüftermin und technischem Nachweis.
Im Handwerk und auf dem Bau ist die Lage aber komplett anders. Wechselnde Baustellen, Fremdfirmen, tagesaktuelle Gefährdungsveränderungen, da hilft keine Software, die ich nur vom Bürorechner aus bedienen kann. Mobile Erfassung, Fotodokumentation, kurze Eskalationsfristen, das ist da das A und O.
Und in der Verwaltung und im Büro, das vergessen wir gerne, geht es sehr oft um psychische Belastung. Und da sind die Maßnahmen ganz anderer Natur. Team, Reorganisation, Führungsverhalten, Kommunikationsstrukturen, die lassen sich nicht mit einem technischen Häkchen abhaken. Die brauchen längere Wirkzeiträume und andere Evidenzformen, Kurzbefragungen, Workshops, Beobachtungen.
Das heißt, euer Wirksamkeitsfeld im Register muss auch abbilden können, wie ihr für diesen Maßnahmentyp nachweist, dass es funktioniert hat. Das ist ein ganz anderes Textfeld für Lüftungseinlage angebaut und geprüft, gegen Teamworkshop durchgeführt, Follow-up-Befragung zeigt Verbesserungen bei Stressindikatoren.
Okay, wir nähern uns dem Ende. Ich will eine Sache sagen, die ich für fundamental wichtig halte.
Bitte.
Maßnahmenverfolgung ist kein nachgelagerter Verwaltungsakt. Das ist der operative Kern des ganzen Systems. Gefährdungsbeurteilung ohne funktionierende Maßnahmenverfolgung ist wie eine Diagnose ohne Behandlung. Es ist sogar schlimmer, weil es die Illusion schafft, wir hätten etwas getan.
Und das ist das Gefährliche. Ein Betrieb, der keine Gefährdungsbeurteilung macht, weiß zumindest, dass er etwas versäumt hat. Ein Betrieb, der eine wunderbar formatierte Gefährdungsbeurteilung im Ordner hat, bei dem aber keine Maßnahme jemals wirklich umgesetzt und auf Wirksamkeit geprüft wurde, der hat ein ganz falsches Sicherheitsgefühl. Und das kann tödlich sein, im wörtlichen Sinne.
Also, was können Betriebe morgen früh tun? 3 Dinge. Erstens, schaut in eure aktuellen Maßnahmenlisten. Wie viele haben einen echten Owner mit Namen? Wie viele haben eine konkrete Frist? Bei wie vielen wurde die Wirksamkeit geprüft?
Zweitens, entscheidet euch für ein System, egal ob Excel mit 5 Pflichtfeldern oder eine spezialisierte Software, und zieht es durch. Konsequenz schlägt Perfektion.
Und drittens, macht Maßnahmenumsetzung sichtbar. Erzählt davon in der Betriebsversammlung, im Teammeeting, auf dem schwarzen Brett. Ihr habt uns auf das Problem hingewiesen, wir haben es gelöst. So, das verändert die Kultur mehr als jedes Schulungsprogramm.
Der Maßnahmenfriedhof ist also vermeidbar. Er entsteht auch nicht aus Böswilligkeit, sondern meist aus fehlenden Strukturen, fehlender Kultur und fehlender Konsequenz. Alle 3, und das ist das Gute, sind veränderbar.
Ich bin Andrea Leipelt.
Und ich bin Dr. Ingo Max Leipelt.
Das war der Preventer Arbeitsschutz-Podcast. Wenn diese Folge für euch nützlich war, empfehlt uns weiter. Und wenn ihr Fragen habt, Fallbeispiele oder Themenvorschläge, schreibt uns. Wir lesen alles.
In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund, bleibt zuversichtlich und bleibt sicher. Tschüss!
Tschüss!